Ja, Herr Ganser, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Danke für die Einladung.
Sie selbst bezeichnen sich als Friedensforscher. Wie kam dieser Begriff zustande und worin sehen Sie Ihren Beitrag für den Frieden in der Welt?
Also von Beruf bin ich Historiker, also ich habe an der Universität Geschichte studiert und meine Bücher sind eigentlich zur internationalen Zeitgeschichte ab 1945 bis heute. Und dann habe ich einfach gemerkt, mich interessiert halt die Frage, warum töten sich die Menschen? Ganz grundsätzlich. Also warum haben sich die Deutschen und die Franzosen im Ersten Weltkrieg über Jahre hinweg getötet? Warum haben die Russen und die Ukrainer sich jetzt, gerade wo wir sprechen, getötet? Und warum töten sich die Palästinenser und die Israelis auch gerade jetzt, wo wir sprechen? Und mein Beitrag oder meine Art, wie ich das eigentlich aufschlüssle, ist, dass wir immer wieder in die nationalstaatlichen Kategorien fallen. Und dann sagt der eine halt, ah, ich bin jetzt Ukrainer und der andere sagt, ah, ich bin jetzt Russe. Und eigentlich haben diese jungen Männer, die sind ja so 20 oder 25 Jahre alt, die hatten zuvor überhaupt keinen Streit. Ja, die hatten nicht einen persönlichen Streit, sondern sie werden dann von der Regierung einbezogen in die Armee, bekommen eine Uniform und der eine bekommt eben eine ukrainische, der andere bekommt eine russische Uniform. Oder im Vietnamkrieg haben die Amerikaner eine amerikanische Uniform, die Vietnamesen bekommen eine vietnamesische Uniform und dann geht das los, dann töten sich die Menschen. Und dann sage ich eigentlich, und das ist ein wichtiger Beitrag in der Kommunikation, wir gehören alle zur Menschheitsfamilie, unabhängig von der Nationalität und unabhängig eigentlich auch von der Religionszugehörigkeit, was jetzt bei Israel und Palästina eine große Sache ist, unabhängig auch vom Geschlecht, Männer, Frauen oder unabhängig vom Einkommen, also reich oder arm. Und das wiederhole ich auch immer wieder in den Vorträgen, alle gehören zur Menschheitsfamilie, wir sollten uns nicht töten.
Nach der Veröffentlichung zum 11. September, da gab es einen Knick sozusagen, ja, auch beruflich. Also ja. Sie hatten ja Schwierigkeiten bekommen, Ihr Vertrag wurde nicht verlängert. Ja. Ihre Aussagen haben für ganz schön viel Wirbel gesorgt. Ja. Haben Sie damit gerechnet?
Ja, ich war schon überrascht, weil ich war der Meinung, die Schweiz ist ein freies Land. Okay, das war einfach vielleicht naiv, aber es war meine Meinung. Ich habe gedacht, an einer Schweizer Universität darf man eine abweichende Meinung zu den Terroranschlägen vom 11. September durchaus formulieren, wenn die sachlich begründet ist, weil ich eben auch den ganzen sogenannten Krieg gegen den Terrorismus, der dauert ja eigentlich von 2001 bis 2021, sagen wir mal, das Abzug aus Afghanistan nach 20 Jahren Krieg, diesen ganzen Krieg gegen den Terrorismus habe ich insgesamt in Frage gestellt. Da sind etwa 4 Millionen Menschen gestorben, gemäß den Zahlen von der Brown University. In den USA wird das sehr genau untersucht. Und ich habe gesagt, dieser ganze Krieg gegen Terrorismus, der hat ja an diesem 11. September 2001 angefangen. Und da ist nicht nur Afghanistan dann angegriffen worden am 7. Oktober 2001, sondern da wurde auch Libyen bombardiert 2011. Den Irakkrieg 2003 hat man auch dran gehängt, auch die Bombardierung von Syrien ab 2014. Da ist schon sehr, sehr viel Leid entstanden. Und darum ist es eigentlich, ich habe gedacht, es ist nur normal, dass der Historiker das genau anschauen kann. Weil wir ja wissen, dass es immer wieder Lügen gibt bei Kriegen. Und ich war sicher am Anfang vorsichtig, das heißt 2001, als die Anschläge sich ereignet haben, habe ich mich gar nicht öffentlich geäußert. 2002 auch noch nicht, da immer zum Jahrestag wird das ja Thema. 2003 auch nicht, 4 auch nicht, 5 auch nicht, es war 2006. Also ich habe mir gesagt, ich nehme mir 5 Jahre Zeit, um einfach Bücher zu lesen, um die Argumente von Präsident Bush anzuschauen, auch Vizepräsident Cheney oder Rumsfeld oder Wolfowitz, was die halt alle gesagt haben, aber auch dann, um die Kritiker anzuhören. David Ray Griffin zum Beispiel, einer der Forscher, der gesagt hat, die Regierung hat uns angelogen. Den 9/11 Commission Report habe ich gelesen. Ich habe auch mit den Studenten an der Universität Zürich, da habe ich am historischen Seminar unterrichtet, habe ich den ganzen 9/11 Commission Report mit den Studenten gelesen und gleichzeitig habe ich das Buch von Michael Rupert mit den Studenten gelesen. Der Michael Rupert ist ein amerikanischer Journalist, der ist jetzt verstorben und der hat halt gesagt, die amerikanische Regierung hat uns angelogen und die haben ihre Finger drin gehabt, die haben den ganzen Krieg gegen den Terrorismus vom Zaun gebrochen und die Al-Qaida hat nur so eine untergeordnete Rolle gespielt. Und der 9/11 Commission Report hat halt gesagt, nein, das war ein Überraschungsangriff von Al-Qaida, wir von der Regierung haben da gar nichts damit zu tun. Und dann habe ich den Studenten gesagt, ja, was denn jetzt? Ja, haben wir zwei Bücher, macht euch mal ein Bild. Und wir hatten intern wirklich spannende Diskussionen. Also die Studenten haben dann über WTC 7 haben wir diskutiert. Dann hat der eine gesagt, ja, das wurde gesprengt. Dann hat der andere Student gesagt, ja, also wenn das gesprengt wurde, dann sind vielleicht auch die Twin Towers gesprengt. Dann hat der dritte gesagt, ja, das kann ja gar nicht sein, wenn alle drei gesprengt sind. Dann wurden wir total angelogen. Hat ein vierter gesagt, ja, natürlich wurden wir ganz angelogen, hast du das nicht begriffen. Und dann ging es natürlich schon im Seminar, war die ganze Diskussion, wie wir sie heute in der Öffentlichkeit haben, war schon da. Und für mich war nicht die Frage, ob das eine spannende Diskussion ist oder nicht, weil es für mich völlig klar, das ist eine spannende Diskussion. Für mich war auch nicht die Frage, ob das eine relevante Diskussion ist, weil das ist eine relevante Diskussion, sondern für mich war nur die Frage, inwiefern kann man diese Diskussion in die Öffentlichkeit tragen. Und das ist ja auch Ihre Frage. Und ich habe es vielleicht ein bisschen falsch eingeschätzt. Ich habe gedacht, die Öffentlichkeit 2006 ist dafür bereit. Und dann gibt es in der Schweiz eine Zeitung, die heißt Tagesanzeiger. Das ist eine täglich erscheinende Zeitung, die ist noch ganz geschätzt. Und die haben halt gesagt, Herr Ganser, können Sie bitte einen ganzseitigen Artikel schreiben? Und da habe ich gesagt, ja, kann ich schon. Die haben halt gesagt, zum Jahrestag und wir wissen, Sie forschen zu internationalen Politik und sind darauf spezialisiert. Und dann habe ich eben geschrieben, der erbitterte Streit war mein Titel, der erbitterte Streit um die Terroranschläge vom 11. September. Ich habe einfach gesagt, es gibt einen Streit. Also es ist einfach nicht klar, was da passiert ist. Und im Artikel habe ich Hugo Bachmann und Jörg Schneider zitiert. Das sind zwei Baustatiker in der Schweiz. Also es sind Professoren, die wirklich die Gebäude berechnen. Also auch hier dieses Gebäude hat ja irgendjemand gerechnet. Was ist da die Stabilität, was ist die Tragkraft etc. Und die haben mir einfach gesagt, WTC 7 wurde gesprengt. Ich habe die getroffen, ich habe gesagt, wie geht das runter, weil ich bin ja nicht Architekt. Und die haben gesagt, das wurde gesprengt. Und dann haben sie gesagt, ja, uns fehlen natürlich jetzt die Stahlträger, die haben wir jetzt nicht hier in der Schweiz, aber rein von den Videobildern, wie das Gebäude gegen die eigene Masse geht, das wurde gesprengt. Und dann habe ich gesagt, darf ich das zitieren? Und dann haben sie gesagt, ja, aber fügen Sie bitte ein, mit größter Wahrscheinlichkeit. Und da habe ich geschrieben, Hugo Bachmann und Jörg Schneider sagen, WTC 7 wurde mit größter Wahrscheinlichkeit gesprengt. Und das war in der Schweiz und auch im ganzen deutschsprachigen Raum 2006 das erste Mal, dass jemand öffentlich sozusagen gesagt hat, WTC 7 wurde gesprengt. Okay, und dann habe ich gedacht, ich war eigentlich zufrieden mit dem Artikel. Ich habe gedacht, das ist ausgewogen, das ist sachlich, das fundiert. Und dann hat sofort die amerikanische Botschaft eigentlich reagiert über eine andere Schweizer Zeitung, Sonntagszeitung heißt die, und hat gesagt, Herr Ganser ist ein Verschwörungstheoretiker. Mhm. Und das ist, oder ein Wissenschaftler, es hieß ein Wissenschaftler mit ausgezeichnetem Ruf, darum erstaunt es, was für Verschwörungstheorien er verbreitet. Also da war ich schon überrascht, ja, wenn Sie fragen, waren Sie überrascht? Ich war ein bisschen überrascht. Also es ist auch heute noch so, 2023, wer 9-11 hinterfragt, wird diffamiert, wird gejagt, man will nicht über 9-11 sprechen. Aber inzwischen weiß ich, dass das so ist. Und damals, ja, war ich ein bisschen jünger. Ich hab wirklich gedacht, es ist ein freies Land, hier darf man sagen, was man für wichtig hätte. Und dann habe ich die ETH Zürich verlassen. Verträge wurden nicht erneuert, es wurde Druck auf mich gemacht. Und es wurde auch gesagt, bitte sprech nicht mehr über 9-11. Habe ich gesagt, also ihr könnt mir hier keine Zensur auflegen. Dann habe ich außerhalb der Universität mein eigenes Institut gegründet. Jetzt bin ich frei.
Und wie sehen Sie das jetzt? Hat sich, also das heißt ja immer, Universitäten haben Wissenschaftsfreiheit, also Forschung, die Freiheit der Forschung und Lehre. Ja. Hat sich mit den Erlebnissen Ihr Blick auf die universitäre Landschaft geändert? Oder muss man sagen, muss man das eingrenzen? Bestimmte Themen, da ist es halt so. In anderen Themen gibt es wirklich diese Freiheit. Aber man kann sie nicht generell pauschalisieren.
Genau, so ist es. So wie Sie es gesagt haben. Also es ist, zu 9-11 kann man in den deutschsprachigen Universitäten nicht sagen, WTC 7 wurde gesprengt. Da können Sie mal durchschauen, wie viele Geschichtsprofessoren in Deutschland angestellt sind. Aber wer halt für Zeitgeschichte angestellt ist, und da gibt es einige, und wer für Politologie angestellt ist, da gibt es ja auch einige. Das sind nicht nur fünf, sondern das sind einige. Österreich, Deutschland, Schweiz, nehmen Sie sie zusammen, machen Sie eine Liste, dann schauen Sie, was haben die für Aussagen zu 9-11? Und das ist deckungsgleich mit der amerikanischen Regierung. Die sagen, es war Osama bin Laden, und dann fragt man, ja, warum war es so? Ja, weil der Präsident hat es gesagt in den USA.
Und das wäre jetzt auch meine Frage, warum ist das so? Warum ist dieses Thema, warum kann da nicht offen und frei drüber gesprochen werden und geforscht werden?
Weil es ist eben ein sogenanntes Tabuthema. Also zum Beispiel, ich kann das unterscheiden, das Irak-Thema. Also Bush und Blair haben ja den Irak überfallen im März 2003. Da ist man eigentlich auch hier in Deutschland, Österreich, Schweiz sich einig, dass das gelogen ist. Ja. Und das kann man auch sagen. Und sozusagen, da sind sich dann, der wissenschaftliche Club ist sich da einig und sagt, das war klar gelogen. Das ist jetzt im Mainstream. Irakkrieg basiert auf Lügen. Aber beim Afghanistan-Krieg, ja, der wurde durch 9-11 ausgelöst, ist bis heute absolute Tabugrenze, weil man sich nicht vorstellen kann, also weil viele sich nicht vorstellen können, ich kann es mir eben schon vorstellen, dass man ein Gebäude sprengt und sagt, die anderen waren es. Das ist einfach false flag. Das ist, man macht eigentlich ein Verbrechen selber und sagt dann, die anderen waren es. Und ich sage, hier ist einfach die Wissenschaft befangen, weil sie nicht die relevanten Fragen stellt. Und wenn sie fragen, warum ist das so, dann hängt das damit zusammen, dass ja jeder Professor sein Geld von der Regierung bekommt. Also die Universität bekommt das Geld von den Steuerzahlern. Ja. Und eigentlich sind es die Steuerzahlen, die geben das Geld der Regierung, und die Regierung gibt es dem Professor. Eigentlich ist es das Geld der Bürger, es ist nicht das Geld der Regierung. Aber die Regierung ist in einer geschickten Position, sie entscheidet, welche Universität wie viel Geld er bekommt. Und wenn halt ein Professor sozusagen die falsche Linie fährt, dann ruft die Regierung an und sagt wirklich, also hier hätten wir doch gerne, dass diese Äußerung nicht mehr gemacht wird. Das ist wirklich so. Und das können sich die Leute nicht vorstellen. Sie denken, was? Also die Regierung übt einen Druck auf die Universitäten aus, aber es ist so. Und das ist bei heiklen Themen, also wenn man jetzt zum Burgenbau im Mittelalter forscht, hat man freie Fahrt. Ja, kann machen, was man will. Ich möchte überhaupt nicht den Eindruck erwecken, dass alle an der Universität korrupt sind. Das ist nicht so. Es gibt ausgezeichnete Wissenschaftler, die mit viel Herzblut und Ehrlichkeit auch forschen. Und da funktioniert ja auch vieles. Aber eigentlich gibt es Bereiche, die nennt man eben sensible Bereiche. Und 9-11 ist so ein Bereich. Und auch zum Beispiel Corona-Impfschäden ist auch so ein Thema. Da gibt es natürlich und in der medizinischen Fakultät viel mehr Wissen als das, was wir wirklich hören. Und ich sage jetzt mal, auch zu Israel-Palästina wird man sehen, das ist auch so ein heißes Eisen. Da ist der Diskurs eingeschränkt.
Aber vermuten Sie das oder wissen Sie das, dass die Schweizer Regierung auch Druck auf die ETH Zürich ausgeübt hat, damit es keine Vertragsverlängerung gibt?
Also es war so, dass die Schweiz eine Antiterrorübung gemacht hat. Da hat man sich überlegt, was soll man jetzt machen mit dem Schweizer Militär, Terrorismus bekämpfen, was können wir tun? Wir haben 2 Erdölraffinerien in der Schweiz. Und dann hat man gesagt, gut, dann stellen wir doch die Panzer vor diese Erdölraffinerien, weil wenn die Terroristen kommen, ist diese kritische Infrastruktur, wie man das nennt, also Erdöl, Staudämme, das ist alles kritische Infrastruktur, ist das geschützt. Und dann kam das Schweizer Fernsehen zu mir, das war noch vor der 9-11-Diskussion, und hat gesagt, Herr Ganser, können Sie das kommentieren? Ist das eine sinnvolle Übung? Dann habe ich gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn, weil der Terrorist wird immer dort zuschlagen, wo das Militär nicht steht. Also man kann nicht stationär Panzer aufstellen und dann sagen, jetzt sind wir sicher, weil dann schlägt ja der Terrorist beim Staudamm zu oder beim großen Bahnhof oder beim Schiff. Und das kann man ja nicht alles schützen. Also kritische Infrastruktur ist nicht zu schützen, weil es sind einfach zu viele Orte. Und dann wurde es vom Schweizer Fernsehen so ausgestrahlt. Und am nächsten Tag hat dann mein Vorgesetzter mich angerufen und gesagt, Daniele, kommst du mal bitte ins Büro? Dann habe ich gesagt, ja, klar. Ich sage, ja, was geht ab? Und dann habe ich gesagt, ja, du hast im Schweizer Fernsehen gesagt, die neueste Übung der Schweizer Armee ist einfach Unsinn. Dann habe ich gesagt, ja, ist aber auch Unsinn. Dann hat er gesagt, das kannst du ja nicht machen. Dann habe ich gesagt, warum kann ich es nicht machen? Dann hat er gesagt, ja, wir bekommen vom schweizerischen Verteidigungsministerium Geld, ja, und die haben jetzt durchgeklingelt. Also die sehen ja das. Und die haben ja die Telefonnummer. Das ist keine Vermutung, sondern das sind erlebbare Fakten, die man hat, wenn man sozusagen Insider ist, dann weiß man, es ist nicht so, dass die Regierung jeden Tag anruft. So ist es nicht. Aber wenn an einer Universität eine Aussage getätigt wird, die eben von geostrategischer Relevanz ist oder die eben jetzt weit außerhalb vom Mainstream oder vom vorgegebenen Mainstream ist, dann klingelt's. Und das habe ich erlebt und das weiß ich über die Schweiz und das ist etwas, was ich vorher nicht gedacht hätte. Aber es ist halt so. Aber ich möchte doch einordnen, dass auch viele Forscher können wirklich frei forschen. Aber diese Idee von, man kann alles sagen, nur weil man Wissenschaftler ist, die ist reichlich naiv.
Wenn wir nicht so viele Lügen hätten, hätten wir auch nicht so viel Gewalt. Da so werden Sie zitiert.
Ja, stimmt, das Zitat stimmt.
Wie sehen Sie die heutige Medienlandschaft?
Ja, im Umbruch. Also das ist sicher das Wichtigste. Ich sage ja, man kann ja auch nicht von die Medien sprechen, man kann ja auch nicht von den Ärzten sprechen oder den Historikern oder den Lehrern. Ja, jeder, der in der Schule war, weiß, es gibt gute Lehrer, es gibt schlechte Lehrer. Und so ist es doch auch bei den Journalisten. Es gibt sehr gute Journalisten, es gibt sehr schlechte Journalisten. Und das ist einfach die Erfahrung, die ich jetzt seit 20 Jahren Öffentlichkeitsarbeit auch wirklich habe. Ich habe sehr gute Journalisten getroffen, zum Beispiel Michael Lüders ist ein Journalist, den ich sehr schätze. Ich habe auch noch den Scholl Latour getroffen, kluger Mann, differenzierter Mann, mutiger Mann. Aber dann habe ich halt auch Journalisten getroffen, die kamen zu einem Vortrag und haben dann einfach nur schlecht über mich geschrieben, also so ein sogenanntes Framing gemacht, um mich möglichst schlecht darzustellen. Und da macht man schon so seine Erfahrungen. Und da würde ich jetzt mal sagen, wie steht es denn jetzt um den Journalismus heute? Also es ist sicher wichtig, dass die Menschen lernen, verschiedene Perspektiven sich anzuhören. Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste, weil ich sage jetzt mal Spiegel und Antispiegel, ja, die schreiben ganz anders über den Ukraine-Krieg. Oder RT Deutsch und ARD, die berichten ganz anders über den Ukraine-Krieg. Oder die Nachdenkseiten und die FAZ, die berichten ganz anders über den Ukraine-Krieg. Und eigentlich bei allen Themen sollte man, wenn man kann, sich zwei verschiedene Perspektiven oder drei oder vier anhören. Ich sage immer der Mediennavigator, wo die ganzen Brands drauf sind. Auch Epoch Times, alle sind da drauf. Da kann man sehen, was ist die geostrategische Ausrichtung von einer Marke. Und wenn man das versteht, okay, RT Deutsch oder Antispiegel ist NATO-kritisch, dann sagt man, aha, ja klar, dann kritisieren sie die Ausdehnung der NATO. Und wenn man sieht, ARD und Bild und NZZ ist NATO-konform, okay, dann kritisieren sie die Invasion von Russland. Und dann kann man schon mal ein bisschen verstehen, okay, was ist die geostrategische Ausrichtung? Und das wäre eigentlich mein Wunsch, dass die Menschen nicht einfach blind vor dem Fernseher sitzen und sagen, ARD hat es gesagt, darum muss es ja die Wahrheit sein. Weil das kommt auch aus meiner Geschichte. Mein Großvater, wenn ich das erzählen darf, das ist der Vater meiner Mutter, der war Ingenieur, ist jetzt verstorben, aber sehr ein exakter Mann, der hat Wasserpumpen gemacht. Bei Sulzer gearbeitet, war ein wichtiger Konzern in der Schweiz. Und bei ihm war es halt so, in der Werkbank, wo dann die Schraubenzieher lagen, die 5, die 6, die 7, die 8, die 9. Wenn man dann den 9er Schraubenzieher genommen hat und hat den neben den 5er gelegt, hat er gesagt, Daniele. Also der 9er gehört ja nicht neben den 5er, oder? Also es muss immer alles sehr exakt sein. Aber dann, wenn Mittagsnachrichten waren, das war Radio und wir haben gegessen, also manchmal ist man bei den Großeltern, in den Ferien war das eigentlich, dann war bei uns wirklich Ruhe am Tisch. Also man durfte nicht sprechen. Und warum war das so? Weil der Großvater und die Großmutter haben gesagt, jetzt ist das Schweizer Radio. Und ich habe gedacht, ja, aber man kann doch trotzdem erzählen, dass man da mit dem Fahrrad durchgefahren ist. Haben sie gesagt, nein, jetzt ist der Moment, wo man Mittagessen und dann kommt diese Mittagsnachrichten und dann schweigt man. Habe ich gedacht, okay, wenn das die Ansage ist. Und dann war aber auch, das kann man ja machen, man kann ja schweigen, aber es war nicht nach den Nachrichten eine lebhafte Diskussion darüber, ob das jetzt eine einseitige Darstellung war, ob die Schweizer Regierung das Volk ehrlich informiert oder ob das doch total verdreht ist oder ob dieser Aspekt fehlt, was überhaupt die Qualität von SRF, das Schweizer Radio und Fernsehen, überhaupt nicht. Sondern so einfach, jetzt sind die Nachrichten vorbei und das war die Wahrheit. Und das konnte ich nie verstehen. Also ich habe immer gedacht, ja, also das ist ja sehr wie in der Kirche, ja, dass man einfach glaubt. Und das ist ja das Gegenteil, was die Historiker machen. Die Historiker sagen, ja, die Regierung erzählen ja dem Volk mal das, ja, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Und wer der Regierung blind glaubt, das macht ja keinen Sinn. Und ich habe das einfach in meiner eigenen Geschichte erlebt. Jetzt bin ich 51, damals war ich 11. Also vor 40 Jahren saß ich da am Tisch, habe die Nachrichten gehört und alle haben geschwiegen. Und das war so die Stimmung von, das ist die Wahrheit. Und heute habe ich ein völlig anderes Bild, wie man eigentlich Medienkompetenz sich aneignen sollte. Man sollte eben mal Epoch Time lesen und dann sollte man FAZ lesen und dann sagen, was sind denn die Unterschiede in der Berichterstattung über China? Was sind die Unterschiede über die Berichterstattung über Israel und Palästina? Was sind die Unterschiede in der Berichterstattung über die Ukraine? Und dann wird man, ohne dass man jetzt Experte ist, wird man erkennen, da gibt es Unterschiede in der Berichterstattung. Und das ist ja eigentlich ein Vorteil, dass wir diese verschiedenen Perspektiven erkennen können. Weil das braucht der Mensch. Er braucht unterschiedliche Sichtweisen.
Und was ist für Sie die Kernmotivation, sich mit Dingen näher auseinanderzusetzen? Und gerade Amerika ist ja ein großer Schwerpunkt in Ihrer Aufarbeitung sozusagen. Oder die NATO ja auch. Ja. Warum ist das nicht China? Ne? Also warum ist es nicht die Sowjetunion? Warum?
Ja, das sind die fünf Großen. Also im UNO-Sicherheitsrat sitzen ja die USA, China, Russland, Frankreich und Großbritannien. Das sind die fünf Großen, die fünf mächtigsten Länder. Es gibt 193 Länder auf der Welt, aber diese fünf sind die mächtigsten. Das ist nicht Nigeria, es ist auch nicht Neuseeland oder Österreich, ja. Und auch nicht irgendwie Chile. Sondern das sind schon die fünf, mit denen muss man sich beschäftigen, wenn man Geostrategie macht. Für mich, ganz ehrlich gesagt, war es so, dass ich mit der Kuba-Krise angefangen habe. 1962 gab es ja diese Kuba-Krise, Oktober 1962. Und dann habe ich eben gesehen, die Sowjetunion hat eben Raketen auf Kuba stationiert. Das fand ich super spannend. Da habe ich gedacht, warum haben die das gemacht? Und dann habe ich auch gedacht, das ist doch gefährlich, weil da kann es ja zum Atomkrieg kommen. Und da habe ich also zuerst amerikanische Bücher gelesen. Und in denen stand eben, die Russen sind schuld. Weil die Russen, die kommen plötzlich auf die Idee und bringen da Atomraketen nach Kuba. Und dann habe ich diese Bücher gelesen und habe gedacht, ja, die Russen, die bösen Russen. Das ist ja wohl eine bescheuerte Idee, Entschuldigung, wenn ich so deutlich sage, Atomraketen auf Kuba zu Fidel Castro zu bringen. Und dann noch ein Buch gelesen und dann noch ein Buch gelesen. Und waren halt immer amerikanische Bücher. Stand immer die Russen sind die Bösen. Und ich habe es voll geglaubt. Ja, ich war so 25, war Student an der Universität Basel im Bereich Geschichte. Und dann, weil wir aber die Zeit hatten, viel zu lesen, habe ich dann auch kubanische Bücher gelesen. Und da stand dann aber, die Amerikaner haben immer wieder versucht, die Regierung zu stürzen. Da habe ich gedacht, also schon vor der Stationierung der Raketen, 1961 gab es die Schweinebucht-Invasion, Bay of Pigs, und das hat die CIA gemacht. Da habe ich gedacht, ja gut, das ist auch nicht in Ordnung. Und dann habe ich gemerkt, dass eigentlich der amerikanische Imperialismus bei uns in der Schweiz oder in Deutschland, Österreich insgesamt überhaupt nicht reflektiert wird. Das heißt, wir haben eine kritische Reflexion, sage ich jetzt mal, über Russland und über China, also die gibt es, ja. Aber über den amerikanischen Imperialismus inklusive Vietnam und Korea und Irak und Libyen und Afghanistan gibt es wenig Reflexion. Und zudem habe ich Englisch studiert. Das ist, für mich war es natürlich einfacher, die amerikanischen Dokumente zu lesen, weil Chinesisch kann ich nicht und Russisch auch nicht. Und zum französischen und britischen Imperialismus habe ich ein bisschen gearbeitet, aber ich habe gedacht, ja, nein, eigentlich interessiert mich der amerikanische Imperialismus am meisten. Und darum heißt jetzt mein aktuelles Buch, heißt Imperium USA, die skrupellose Weltmacht. Das ist jetzt aber nicht die These, dass das einzige Land ist, das Gewalt einsetzt. Aber die USA haben von 1945 bis jetzt, 2023, am meisten Länder bombardiert. Und sie haben die höchsten Militärausgaben. Darum finde ich, rate ich auch jeden, der sich mit internationaler Politik beschäftigt, dass er doch die USA mit reinnimmt. Natürlich, Sie sagen richtig, man muss auch Moskau und man muss auch Beijing anschauen, die sich ja gerade jetzt im BRICS-Verbund stark verbinden, auch mit Südafrika, mit Indien und mit Brasilien und den neuen Mitgliedern, Iran und Saudi-Arabien. Da passiert super viel, das ist sehr, sehr interessant. Aber mein Fokus ist jetzt eben der amerikanische Imperialismus.
Woran glaubt Daniele Ganser? Also woher ziehen Sie Ihre Kraft und auch Ihre Orientierung, wenn es um wichtige Entscheidungen geht? Und ist es nicht auch, wenn man sich so das Weltgeschehen anschaut, auch wichtig, aus spiritueller Sicht das anzuschauen? Also versteht man überhaupt, wenn man das nicht mit einbezieht, die Zusammenhänge, die geopolitischen Zusammenhänge?
Also ich bin sicher ein spiritueller Mensch, das ist ganz klar. Also ich glaube eigentlich an das Potenzial des Menschen. Ja, ich glaube nicht so sehr an die Nationalstaaten oder ich glaube nicht so sehr an die Regierungen oder an die Massenmedien. Das ist mir alles ein bisschen suspekt, weil ich halt so viel Manipulation gesehen habe. Aber der einzelne Mensch, glaube ich, egal in welchem Land er geboren ist, hat unglaubliches Potenzial. Und er wird eigentlich klein gehalten durch Angst. Ja, die Leute werden klein gehalten, indem man ihnen immer wieder Angst macht. Und ich glaube eigentlich an das Potenzial, das jeder Mensch hat. Und ich glaube auch, der Mensch ist eigentlich ein gutes Wesen. Ja, ich werde oft gefragt, ja, jetzt haben Sie da irgendwie untersucht, Hiroshima und Nagasaki und dann irgendwie Agent Orange in Vietnam und dann Abu Ghraib in Irak. Haben Sie überhaupt noch Lust, am Morgen aufzustehen? Dann sage ich, ja, aber das sind natürlich die dunkelsten Flecken, die untersuche ich. Aber es gibt, ja, gleichzeitig ist ja heute hier in Berlin ja mehr als ein Kind geboren worden und die Eltern freuen sich und das ist ja schon ein Wunder, wenn ein Kind geboren wird, also was da eigentlich die Natur, wie das überhaupt entsteht, da könnte ich jeden Tag staunen. Oder wenn man das Firmament anschaut, die ganzen Sternen und man sich denkt, ach, das sind auch Sonnen, die sind aber unglaublich weit weg und die Erde dreht da mit 100.000 Kilometer pro Stunde um die Sonne rum. Also ich bin sicher einer, der sagt, es ist super spannend, hier auf der Erde zu sein. Ich bin einer, der denkt, wir haben eine tolle Zeit, jetzt hier zu sein. Ich weiß, es leiden Menschen in der Ukraine, es leiden Menschen in Israel und Palästina. Klar, aber ich ziehe die Kraft aus dieser Freude. Ich bin gerne hier. Und
die Freude an was?
Halt die Freude, hier auf der Erde zu sein. Vor einer Woche hatte ich einen Vortrag in Mallorca und bin im Meer geschwommen. Einfach mal, ich meine, wir können schwimmen im Meer, wir können zeichnen, wir können uns mit anderen Menschen austauschen. Für mich ist das Glas ganz sicher halb voll. Es ist nicht halb leer. Auch wenn ich sehr viel über Probleme recherchiere, Gewalt, Terror, Lüge, ja, das sind ja alles eigentlich schwierige Themen. Aber dann sehe ich dann immer wieder, ja, sehr vieles ist in Ordnung. Ich schaue mir zum Beispiel eine Schneeflocke an, die Symmetrie einer Schneeflocke. Unverändert. Durch den Putsch in der Ukraine 2004. Völlig unverändert. Oder ich schaue mir ein Schneckenhaus an, Die Symmetrie, die man da sieht, oder die Symmetrie, wenn man die Milchstraße, ja, wenn man unsere Heimatgalaxie anschaut, wie die eigentlich symmetrisch aufgebaut ist. Das ist ja nicht einfach ein Haufen, der da im Universum liegt, sondern sie hat eine Ordnung. Unsere eigene Heimatgalaxie, die wiederum aus Milliarden von Sonnen besteht, wo unsere Sonne ja nur die ist, die wir jeden Tag sehen. Aber ich sehe diese Ordnung in ganz, ganz vielen Dingen und dann sage ich mir, das gibt mir, das große Ganze ist in Ordnung, aus meiner Sicht. Das kann auch nicht zerstört werden. Und ich glaube, unsere Herausforderung als Menschen ist, dass wir uns als Menschheitsfamilie verstehen, das, was ich am Anfang gesagt habe, und dass wir uns untereinander nicht töten. Wir können schon unterschiedlicher Meinung sein, aber das ist eigentlich Kultur, dass wir uns nicht töten und dass wir uns auch nicht kommunikativ so abwerten, dass der andere dann sozusagen nicht mehr lebenswert ist. Weil das ist oft passiert, dass man in der Kommunikation eine Gruppe ausgeschlossen hat, zum Beispiel die Frauen als Hexen im Mittelalter und dann zack, verbrannt. Das ist einfach nicht gute Kommunikation. Und darum hoffe ich, dass es uns gelingt, in der Kommunikation mit Wertschätzung und mit Interesse. Wir müssen uns nicht einig sein. Es gibt sicher verschiedene Punkte, wo wir zwei uns auch nicht einig sind. Ja, aber das ist ja immer so. Also mit den Menschen, wenn man lang genug zusammenspricht, findet man einen Punkt, wo man nicht einig ist. Man muss sich nicht einig sein. Aber ich glaube, es braucht wieder Respekt, wo man sagt, okay, sehe ich jetzt anders, aber ich respektiere dich als Mensch, auch wenn du eine andere Meinung hast, zu Impfung, zu Nahost, zu Ukraine. Das sind ja die drei großen Themen, die Leute so wirklich auf die Palme bringen. Und ich ich glaube, wir sind fähig. Wir sind fähig, eigentlich als Menschen zu sagen, okay, das sind unterschiedliche Meinungen, ich habe geimpft, du hast nicht geimpft, okay, wir können trotzdem ein Bier zusammen trinken. Und das ist eigentlich so ein bisschen diese Diskussionskultur, die ein bisschen verloren gegangen ist. Für das setze ich mich ein, dass das wiederkommt. Ich sage den Leuten nicht, ihr müsst meine Meinung übernehmen. Ich sage nur, erlaubt euch, Fragen zum 11. September zu stellen, wenn ihr das wollt. Ihr habt völlig das Recht. Ihr seid freie Menschen und ihr könnt Fragen stellen, wenn euch etwas komisch vorkommt. Das ist völlig okay.
Vielen Dank.
Danke.